bist.
Perfekt. Danke, Lennart, für die perfekte Technik. Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, euch heute wieder einmal zu sehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war, weil die Zeit vergeht so schnell. Wir hatten bei euch einen wunderbaren Abend vor etwa anderthalb Jahren über Israel und im selben Zusammenhang, nicht über Israel, aber im Rahmen des Oberbergischen Regionaltreffens möchte ich gerne eine Einladung aussprechen. Morgen in einer Woche, am 2. März, findet in der Industriestraße in Gummersbach ein Abend mit HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Gerade von Open Doors gehört, Open Doors und Märtyrerkirche sind so die zwei großen Organisationen in Deutschland, die besonders das Anliegen für verfolgte Christen auf dem Herzen tragen. Und den Manfred Müller, den Leiter von HMK, kennen wir persönlich. Wir haben auch schon gemeinsame Aktionen gemacht mit der ZAM. Und er kommt also morgen in einer Woche. Ich habe das über E-Mail schon mitgeteilt. Der ein oder andere ist vielleicht im Verteiler drin. Aber ich erinnere gerne nochmal daran, dass wir dann nicht zum Schluss kommen, dass wir euch hätten fragen sollen für den Saal, weil an der Industriestraße vielleicht nicht genug Stühle sind, weil der Saal etwas kleiner ist. Aber kommt ruhig zahlreich. Wir möchten niemanden, vielen Dank, niemandem sagen, dass wir zu viele sind, dass er deshalb nicht kommen soll. In der Regel haben wir eher das Problem, dass zu wenig zu den oberbergischen Regionaltreffen kommen. Ganz herzliche Grüße aus Steimelhagen, Morsbach-Steimelhagen, unserer Gemeinde, die wir jetzt seit 2011 an öffentlichem Ort genießen dürfen. Immer noch mit euren Stühlen, die ihr uns geschenkt habt. Allerdings haben wir sie einmal ganz frisch bezogen, weil doch das Alter sich langsam bemerkbar machte. Aber es ist immer noch das gleiche Holz und sie halten und wir sind immer noch sehr dankbar dafür. Grüße auch von meiner lieben Frau Veronique. Sie ist nicht mitgekommen, weil eine Freundin heute zum ersten Mal unsere Gemeinde besucht und da wollte sie dabei sein, aber sie kommt anschließend noch zum Mittagessen zu Herhausens. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft, die wir gleich noch mit euch haben dürfen. Auch die ZAM lässt grüßen. Zentralafrika-Mission, für die ich ja vollzeitlich arbeite. Ich habe das ZAM-Journal mitgebracht, aber das liegt eh schon aus. Wir drucken das ja nur einmal im Jahr, so zur Erinnerung und zum Überblick über die Länder, wo wir arbeiten. Unser großes Anliegen ist Bibellehre, dass Menschen die Bibel lesen. Als ich in Afrika war, fragte mich ein Bruder, ja Marc, wenn du so in Afrika bist, besuchst du da nur Brüdergemeinden? Dann habe ich ihm gesagt, also es gibt viele Länder in Afrika, wo es so die klassischen Brüdergemeinden gar nicht gibt. Und das ist auch nicht unser Ziel, dass wir jetzt für eine bestimmte Gemeinderichtung da sind. Wir gründen auch keine Gemeinden, weil dafür sind wir viel zu wenig lange vor Ort. Aber wir sind Dienstleister für Leute, die gerne die Bibel lesen möchten. Das ist eigentlich das Ziel der Emmaus Bibelkurse. Wir möchten allen, die sich das wünschen, auch wenn sie kein Geld haben, ein Bibelstudium anbieten, dass sie ins Wort Gottes hineinkommen. Und davon berichtet unter anderem das ZAM-Journal. Die App-Kärtchen, die ihr weitergeben könnt an Ausländer, dass sie die Bibelkurse auf dem Smartphone machen können, die wurden mir vorgestern Abend in Gevelsberg bei einem ZAM-Abend alle mitgenommen. Darum bin ich jetzt ohne gekommen. Aber Harald, wenn du das nächste Mal in der ZAM vorbeikommst und jemand hier App-Kärtchen haben möchte oder ihr die auch auslegen wollt, nehmt ihr 1000 Stück mit, so viele ihr wollt. Die sind sehr praktisch zum Weitergeben, wenn man keine Literatur hat, wenn man einem Ausländer gegenübersteht, dessen Sprache man nicht spricht und dessen und eben für den man keine Literatur hat, kann man so ein App-Kärtchen weitergeben und sagen, geh mal auf diese Adresse, da kannst du die Bibel studieren in deiner Sprache. So, jetzt möchte ich aber die Zeit nutzen für das Wort, was ich euch mitgebracht habe. Es ist schon eingeblendet. Vor vielen Jahren, als wir im Wallis noch lebten, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, unter der sehr katholischen Bergbevölkerung, sagte mir eine zwar treue Kirchgängerin, aber die jetzt vom Glauben nicht viel hielt und von der Bibel auch nicht. Als ich mit ihr über das Evangelium redete, sagte sie mir, auch wenn ich wissenschaftliche Beweise hätte, dass die Bibel wahr ist, würde ich trotzdem nicht glauben, dass einer für meine Sünden mit seinem vollkommenen Leben am Kreuz bestraft wurde für mich. Das ist doch einfach dummes Zeug, meinte sie. Da konnte sie überhaupt nichts mit anfangen, mit dieser Vorstellung. Und das ist jetzt schon Jahre her, aber sie kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich 1. Korinther 1 lese oder dann den ganzen 1. Korintherbrief, weil Wenn der Römerbrief so eine Art Gerichtssaal ist, wo man hineinkommt, und das haben wir heute Morgen auch gelesen, Römer 3, die ganze Menschheit für schuldig erklärt wird und dann erklärt wird, wie Gott in seiner unbestechlichen Gerechtigkeit den Sünder gerecht spricht. Also wenn das der Römerbrief ist, ein Gerichtssaal, dann sehen wir im Korintherbrief eher eine Arena, eine Sportarena oder von mir aus ein Konzertsaal oder ein Theatersaal, wo die Menschen ihre Fähigkeiten präsentieren, um sich selber und Gott zu beeindrucken, zu sagen, das haben wir geschafft, das können wir. Und das ist der Korintherbrief und Gott erklärt uns durch die Feder des Paulus im Korintherbrief, was er von allem hält, dessen sich die Menschen so rühmen. Das wollen wir anschauen in den Versen 18 bis 31 im ersten Kapitel. Jetzt muss ich noch mal, wenn ich jetzt hier klicke, dann geht es hier auch weiter. Wunderbar. Ja, unter dem Titel Weisheit der Welt gleich Torheit vor Gott. Wir lesen die Verse 18 bis 31. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja die Welt auf dem Weg ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass unter euch nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit diese Worte des Paulus im ersten Kapitel an die Korinther. Und wir möchten folgendermaßen vorgehen. Wir wollen drei Punkte anschauen. Zunächst einen kurzen Blick auf die Stadt Korinth und die junge chaotische Gemeinde, die dort entstanden war. Und dann wollen wir uns fragen, welche sind die Merkmale der weltlichen Weisheit? Die Torheit ist vor Gott. Und welche sind die Merkmale der göttlichen Weisheit, die wiederum Torheit ist vor der Welt? Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, was Korinth für eine Stadt war und wie es Paulus erging, als er auf seiner zweiten Missionsreise in diese Stadt kam. Hier seht ihr die bekannte Karte von den vier Missionsreisen des Apostels und wahrscheinlich wisst ihr es alle, hier liegt, wo bin ich jetzt hier? Achaia. Zu erkennen. Also hier liegt Korinth, hier kommt Paulus auf der zweiten Reise, das ist die rote Linie, und auf der dritten Reise vorbei. Wir erfahren aber in 1. Korinther 18 vor allen Dingen, was auf der zweiten Reise da geschah. Ich gehe mal einen Schritt weiter, ja, hier seht ihr es noch besser. Korinth liegt an dieser Landenge, die heute durch einen Kanal getrennt ist, der aber erst 1893 eingeweiht wurde. Damals im Altertum wäre man auch gerne mit dem Schiffsverkehr von West nach Ost hier durchgefahren, vom Golf von Korinth zu dem Saronischen Golf. Aber das war nicht möglich, weil eben diese gut 6 Kilometer breite Landenge diese Durchfahrt der Schiffe versperrte. Man wollte um jeden Preis vermeiden, um den Peloponnes herumzufahren mit den Schiffen wegen irgendwelchen Strömungen oder häufigen Stürmen. Und deshalb fuhr man oft dort in diesen Golf von Korinth, lud die ganzen Schiffe ab und transportierte die Ware 6 Kilometer über diese Landenge, um dann im Golf, im Saronischen Golf, die Schiffe wieder zu beladen. Es gab sogar gewisse Rollvorrichtungen, auf denen man kleine Schiffe auch über diese Distanz rollen konnte. Also das war ein Warenumschlagsplatz und ein Handelszentrum für viele Menschen, nicht nur für den Seeverkehr West-Ost, Ost-West, sondern auch für den Landverkehr. Vom Norden von Mazedonien und dem Festland auf dem Peloponnes und in die gegengesetzte Richtung. Viel Verkehr, Schiffsverkehr, Landverkehr, aber dazu auch noch eine weltoffene Handelsmetropole, nicht nur für den Handel, sondern auch für die isthmischen Spiele. Das waren nach den Olympischen Spielen die wichtigsten sportlichen Wettkämpfe der Antike. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, im Winter, das lernen wir aus der 4. Missionsreise des Paulus, war kein Schiffsverkehr möglich auf dem Mittelmeer. Und so von Ende November bis Anfang Februar, 2 bis 3 Monate, blieben alle, die mit Schiffen unterwegs waren, einfach 3 Monate vor Anker und mussten sich irgendwie die Zeit um die Ohren schlagen. Und so können wir uns vorstellen, dass Wind natürlich die Leute, die unterwegs waren, Matrosen, vielleicht auch noch die Touristen und die Sportler, oft 2 bis 3 Monate einfach warten mussten. Und was machen Männer, die Fahrt, ob verheiratet oder nicht, wenn sie 3 Monate Müßiggang und Langeweile haben? Ja, was passiert dann? Dann wird Karten gespielt im harmlosen Fall, dann werden Boxkämpfe organisiert und natürlich ist auch Prostitution ein großes Thema. Und genau so war es, dass, Verzeihung, korinthisch leben war ein Verb im Griechischen, korinthiazestai, und das hieß so viel wie lasterhaft leben, das war der Inbegriff von Hurerei treiben. Und so gab es in Korinth einen Aphrodite-Tempel, Göttin der Liebe unter den Griechen, mit 1000 Priesterinnen, die als Tempelprostituierte diesen vielen Männern, die dort sich aufhielten in Korinth, sich anboten. Und Paulus kommt auf seiner 2. Missionsreise ja von Troas, von Asien hinüber nach Griechenland. Und er erlebt zuerst in Philippi Verfolgung. Dann geht es weiter nach Thessalonich, dort wird er nach kurzer Zeit auch wieder vertrieben durch die Juden, die gegen ihn hetzen. Dann kommt er nach Beröa, dort dauert es auch nicht lange, da muss er wieder fliehen. Kommt nach Athen, dort wird er ausgelacht von den Philosophen und dann kommt er nach Korinth. Dort sind ihm die Juden auch nicht besonders wohlgesonnen, aber es bekehren sich einige Juden und viele aus den Nationen. Aber Paulus ist geschockt über die Gottlosigkeit und die Unmoral dieser Stadt. Und es ist nur in dieser Stadt, wo wir davon lesen, dass der Herr Jesus ihm erscheint in einer Nacht und ihn ganz besonders ermutigt für den Dienst in dieser Stadt. Das habe ich hier violett hervorgehoben. Apostelgeschichte 18, 9 bis 10. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Diese Ermutigung brauchte der Paulus offensichtlich, als er sich das ganze Treiben dieser Stadt vor Augen geführt hatte und geschockt war über die Gottlosigkeiten, die Unmoral des korinthischen Lebens. Und dieses große Volk, von dem Gott zu ihm spricht, bestand zu einem großen Teil aus solchen Korinthern, die sich aus dem typischen Umfeld der Stadt, wie eben oben erwähnt, bekehrt hatten. Und dazu zitiere ich noch 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11, da erinnert Paulus die Korinther daran: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge, Klammer Homosexuelle, noch Knabenschänder, Klammer Pädophile, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trinker, noch Schmäher, ein Schmäher ist ein Lästerer, der andere verlästert, um ihnen Übles zu tun, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Und es ist so schön, oder, dass Paulus an der Errettung der Korinther nicht zweifelt. Er hat von Gott diese Bestätigung bekommen: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er hat ihre Bekehrung miterlebt. Sie haben geglaubt. Aber sie hatten noch nicht verstanden, dass auch ihr Denken sich jetzt ändern musste. Und dass die ganzen Werte, nach denen sie vorher gelebt hatten, dass die ausgetauscht werden müssen durch ein völlig anderes Denken in Verbindung mit dem Evangelium. Austausch des Wertedenkens, der Wertevorstellung und dessen, was vor Gott groß ist und dem, was vor der Welt groß ist, darum geht es in der Einleitung, die bis zum Ende von Kapitel 3 dauert, bevor Paulus dann die Probleme, die in Korinth herrschen, anspricht. Und das wollen wir uns ein bisschen vor Augen führen. Vielleicht auch ein Schlüssel zu einem besseren Verständnis vom Korintherbrief. Oft ist ja so ein Schlüsselgedanke, ein Augenöffner, um ein biblisches Buch richtig zu verstehen und dann auch den Inhalt besser einordnen zu können. Also Merkmale der weltlichen Weisheit: Die Torheit ist vor Gott. Wir haben in unserem Text viel von menschlichen Fähigkeiten gelesen. Die weltliche Weisheit stützt sich ganz auf den Menschen und seine Fähigkeiten. Wir haben Ausdrücke gelesen wie Weisheit der Weisen, Verstand der Verständigen, Schriftgelehrte, Wortstreiter, Weise nach dem Fleisch, Mächtige, Edle, Starke. Nun will ich vorwegnehmen, dass Begabung nichts Böses ist und dass Forschen, Dinge erfinden, Dinge entwickeln, eine Firma gründen, dass das nichts Falsches ist. Das tun wir ja alle, mehr oder weniger, jeder in seinem Bereich. Das ist sogar etwas sehr Schönes. Der Lehrerberuf zum Beispiel, wenn man das Potenzial, was Gott in Kinder gelegt hat, wenn man das fördern kann, wenn man das entwickeln kann. Wir hüten gerade zwei von unseren Enkelkindern und der eine ist 5 Jahre alt, der wird 5 Jahre. Dem wollte ich beibringen, wie man bis 20 zählt. Und das mit 12 und dann 13, 14, 15, das hat er 2-3 Mal nicht verstanden. Dann fing er an zu weinen. Hat gesagt: Ich verstehe das nicht. Habe ich gesagt: Ja, das muss man lernen. Habe gesagt: Ich will das aber sofort wissen. Ich will das sofort können. Habe gesagt: Nein, kein Mensch kann das sofort. Das ist etwas, was man lernen muss, was man wiederholen muss. Und das ist schön bei Kindern, oder? Wenn man sieht, wie sie kämpfen mit ihren Fähigkeiten und dann ihr Potenzial entwickeln. Also das alles ist nicht falsch, aber es ist weltlich gedacht und gegen Gott gedacht, wenn man das alles nimmt und sagt: Das ist das Höchste. Unsere Fähigkeiten, unser Können, das, was wir erreichen können. Und wenn man es dann noch mit Macht und Geld verbindet, weil man sagt: Je mehr Macht ich habe, desto mehr kann ich veranlassen, dass andere mit ihren Fähigkeiten mir dienen. Und je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich mir erlauben, alles, was die Menschen so hervorgebracht haben, auch mir zunutze zu machen. Und ich am Ende im Mittelpunkt stehe, dann ist es eben nicht gottgemäß gedacht. Nun, was meint Paulus, wenn er von der Weisheit der Weisen, vom Verstand der Verständigen, den Schriftgelehrten, den Wortstreitern, den Rhetorikern spricht? Wir haben im Korintherbrief zum einen Bekehrte aus den Nationen, aus der griechischen Kultur, und wir haben andere, die sich aus dem Judentum bekehrt hatten. Das lesen wir in 1. Korinther 18. Es gab sowohl Juden als auch Griechen, die sich bekehrt hatten. Bei den Griechen wird er den oder die Kunst der Rhetorik ansprechen, wenn er diese Ausdrücke braucht. Die Kunst der Rhetorik bestand darin, einfach möglichst gut sich zu verkaufen. Zwei Redner traten gegeneinander an, der eine vertrat die Politik der rechten Seite, der andere der linken Seite. Und das Publikum musste dann entscheiden, wer der bessere Redner war, wer besser überzeugt hat, wer bessere Argumente bringen konnte, wer der bessere Rhetoriker war. Am anderen Tag traten die beiden Redner wieder gegeneinander an, aber mit vertauschten Rollen. Der, der gestern für links war, ist heute für rechts, und der, der heute für rechts war, war morgen für links. Und so mussten sie wieder gegeneinander antreten. Also es war völlig egal, was sie wirklich glaubten. Das interessierte keinen. Es wurde einfach gefragt, wer ist der bessere Redner? Weil man die Kunst der Rhetorik bewunderte. Und so war es natürlich auch bei den sportlichen Wettkämpfen, bei den isthmischen Spielen. Ich interessiere mich eigentlich für die Olympischen Spiele. Ich finde das sehr interessant. Die Leistung selber beeindruckt mich, aber mich interessiert immer die Geschichte hinter dem, der die Leistung bringt. Was ist das für ein Mensch? Und da trifft man manchmal auf große Dramen, aber auch einfach schöne Geschichten. Ich als Schweizer fand das natürlich schön, dass Franjo von Almen, ein Berner Oberländer aus Boltigen, dass er 3 Goldmedaillen gewonnen hat. Aber was ich interessant finde, viel interessanter als die 3 Goldmedaillen, ist, dass der mit 17 Jahren ganz plötzlich seinen Vater verloren hat. Und sein Vater war sowohl sein finanzieller wie auch sein sportlicher Förderer gewesen. Er hatte seinen Sohn gepusht, hatte ihm geholfen, Skifahren zu lernen und so weiter. Und von heute auf morgen war der Vater weg. Und die Karriere des jungen Mannes stand auf der Kippe. Und das ganze Dorf, als der Junge 17 Jahre alt war, 1200 Einwohner haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen den unterstützen. Wir bilden einen Verein, einen Förderverein, Franjo von Almen. Und so wurde er weiter finanziert und wurde weiter in seinem Sport entwickelt. Und er wurde letztes Jahr Weltmeister in der Herrenabfahrt und jetzt wurde er Olympiasieger in der Abfahrt, im Super-G und in der Kombination. Schöne Geschichte, oder? Das bewegt uns. Und doch, natürlich, ist eine Goldmedaille vor Gott nichts wert. Wir können nicht mit Medaillen dieser Welt vor Gott antreten und sagen, guck mal, das habe ich geleistet. Und die Leute haben geklatscht. Und als Franjo jetzt nach Hause kam, da ist nicht nur das ganze Dorf zusammengekommen, sondern ja, viele Größen der Politik und der Sport und sonst wer kamen, um ihn zu feiern. Nur Jean-Claude Killy und Toni Seiler hatten das in der Vergangenheit geschafft, 3 Goldmedaillen bei Ski Alpin. Und das beeindruckte. Und gleicherzeit sagt uns die Bibel, diese Errungenschaften der Welt sind am Ende Torheit vor Gott, wenn ein Mensch sich darauf berufen will. Die Juden wiederum, die kannten doch das Alte Testament. Warum reiht Paulus auch die Schriftgelehrten hier ein? Die Juden hatten Jesus nicht angenommen, die große Masse. Einige ja, das wissen wir. Aber warum nicht? Weil sie das Alte Testament nur mit ihrer besonderen Brille gelesen haben. Sie lasen von Mose und seinen mächtigen Taten. Und am Ende des 5. Buches Mose steht, dass es in Israel nie mehr einen solchen Mann gegeben hat, der so mächtige Taten vollbracht hat, das Volk aus Ägypten zu befreien. Mit starkem Arm und ausgestreckter Hand. Oder sie lasen von Elia, dem Propheten, der Feuer vom Himmel kommen ließ auf seine Feinde. Und einen solchen Messias wollten sie. Sie sagen einmal in Matthäus 16 am Anfang zu Jesus, wir wollen ein Zeichen aus dem Himmel von dir sehen. Lass es endlich mal krachen. Was soll das? Die Blinden, die wieder sehen, und die Lahmen, die wieder laufen, das sind doch Verfluchte, die behindert sind. Die sind doch nicht rein vor Gott. Die zu heilen, das ist doch nicht wertvoll. Wir wollen es richtig krachen sehen. Das war ihre Vorstellung. Und darum haben sie Jesus verworfen. Einer, der an einem Marterpfahl stirbt, der soll unser Heiland sein, der soll unser Messias sein? Niemals. Mächtige, edle, starke. Die weltliche Weisheit stützt sich ganz auf den Menschen und seine Fähigkeiten. Das, was beeindruckt, das, was groß ist. Aber letzten Endes, was ist das große Problem der menschlichen Weisheit? Ich muss das etwas abkürzen. Wir könnten natürlich ganz weit ausschweifen. Aber wir können es auf einen ganz gemeinsamen Nenner reduzieren. Die Menschen dieser Welt haben letzten Endes keine Antwort auf die wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen. Woher kommen wir? Wer ist dieser Gott, der uns erschaffen hat? Und was machen wir mit der Sünde in der Welt? Woher kommt das Böse? Und was kommt nach dem Tod? Als ich 19 Jahre alt war, und ich kam ja aus einem ungläubigen Elternhaus, ich suchte nach dem Sinn des Lebens und ich bekam ein Buch geschenkt, 40 Philosophen in ihrem Alltag und Denken. Und von den ersten Philosophen, Thales von Milet und Sokrates bis hin ins 19. Jahrhundert, Schopenhauer und wie sie alle hießen, 40 Kurzbiografien, wie die Philosophen lebten und was sie dachten. Und ich war völlig enttäuscht am Ende, weil keiner meine Fragen beantwortet hatte, nach der Frage, wo kommen wir her? Wer hat uns geschaffen? Bin ich wirklich nur ein Zufall? Mein Auge ist ein Zufallsprodukt? Und wer ist dieser Gott, der alles erschaffen hat? Ich glaubte irgendwie instinktiv an einen Gott, der alles erschaffen hat, aber ich kannte ihn nicht, ich konnte ihn nicht finden. Und auch durch 40 Philosophen, die mir ihre Weisheit kundgetan hatten, und schlussendlich hatte keiner von ihnen eine Antwort auf die Frage, woher kommt das Böse? Vor einiger Zeit hörte ich einen Vortrag über das humanistische Denken, das nach dem Mittelalter in der Renaissance auch hochkam. Und viele Humanisten und auch schon die griechischen Philosophen, sie haben versucht, das Gute irgendwie groß zu machen, das Wertvolle, das Edle im Menschen. Aber auf die Frage der Herkunft des Bösen hatten sie nie eine wirkliche Erklärung. Sie sagten einfach, das Gute, das ist die Abwesenheit von Bösem. Aber woher kommt das Böse? Woher Kriege in unserer Welt? Warum können es die Menschen nicht lassen, sich gegenseitig umzubringen? Und die Bibel sagt es uns ganz klar, wo das Böse herkommt. Und dass es in unserem Herzen anfängt. Jeder Mensch kommt als Sünder zur Welt und hat ein Herz, das das Böse irgendwann anfängt, vielleicht nicht nur zu lieben, aber doch neugierig zu sein, es interessant zu finden. Und alle von uns, die Kinder erzogen haben, wir wissen, wie bedrückend das ist, wenn man so merkt, wenn sie langsam ins Teenageralter kommen und sie merken, oh, 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 die Sünde fasziniert sie. Alles, was verboten ist, alles, was sie eigentlich nicht tun sollten, davon werden sie wie magisch angezogen. Okkultismus, gewaltverherrlichende Filme, Ausschweifung, Hurerei, Ehebruch. Warum fasziniert das den Menschen? Weil in seinem Herzen das Böse ist. Und ohne die Bibel wüssten wir das nicht. Und das große Problem der Großen dieser Welt, der Weisen und der Mächtigen, ist, dass sie, Paulus sagt das einfach ganz lapidar im zweiten Kapitel dann, wo er die Gedanken über die Weisheit dieser Welt weiterentwickelt, er sagt, die Weisheit dieser Welt, dieses Zeitlaufs und die Fürsten dieser Welt, sie vergehen. Sie werden zunichte gemacht. Sie können sich noch so groß aufspielen. Am Ende müssen sie sterben. Und als ich damals auf der Suche war nach dem Sinn des Lebens und dieses Buch gelesen hatte, da hatte ich parallel einmal eine Sendung mit einem Philosophen gesehen. Einfach eine Diskussion. Ein Podcast, würden wir heute sagen. Und er sagte nur einen Satz. Und der ist mir geblieben. Alles andere habe ich vergessen. Er sagte, was uns Philosophen am meisten zu schaffen macht und wofür wir keine Erklärung haben, was uns bedrückt, ist die Vergänglichkeit aller Dinge. Am Ende verschwinden wir, wir sterben und keiner mehr erinnert sich an uns. Vielleicht noch ein paar Jahre lang. Du musst schon viel machen, damit deine Enkelkinder sich noch an dich erinnern und nicht nur deinen Namen kennen, sondern irgendwie sagen, Opa oder Oma, das waren richtig bekannte Leute. Und deine Urenkel und Ururenkel, ich weiß nicht, ob du noch sagen kannst, was dein Ururgroßvater gemacht hat. Wir verschwinden einfach von der Bildfläche. Wir werden vergessen. Und dieser Philosoph sagte, das ist mein größtes Problem, dass alles vergänglich ist. Ja, das ist die Weisheit dieser Welt. Sie hat keine Erklärung auf die Frage weder der ewigen Vergangenheit noch der ewigen Zukunft. Ich fasse zusammen mit einem Graffiti aus dem 2. Jahrhundert, circa 125 vor Christus, bekannte Zeichnung, Alexamenos betet seinen Gott an. Das zeigt die Verhöhnung von Christus am Kreuz mit einem Eselskopf und eine Lächerlichmachung eines Anbeters, dieses Jesus. Im Jahr 1856 fanden Archäologen auf dem Hügel Palatin in Rom dieses Graffiti, das mit einem Nagel oder einem Messer in den Wand Putz eingeritzt worden war. Eine Kreuzesdarstellung aus dem frühen 2. Jahrhundert. Es verhöhnt Jesus Christus am Kreuz als einen Esel. Ein junger Mann, der zum Gekreuzigten mit dem Eselskopf aufblickt, erhebt betend die Hand zu ihm. Darunter steht in griechischer Sprache, Alexamenos betet seinen Gott an. Für Menschen, die sich ihre Götter als kraftvoll, mächtig, stolz und unbesiegbar vorstellten, so wie die Römer und die Griechen das taten, war der Gottessohn, an den die Christen glaubten, blanker Unsinn. Die Juden stellten sich ihren Gott ja auch so vor, wie ich eben sagte. Groß, mächtig, unbesiegbar, was er ja auch war, der wahre Gott. Aber eben, er hat sich anders offenbart. Die an Christus glaubten, waren die, die als solche betrachtet wurden, die an blanken Unsinn dachten oder glaubten. Eine Eselei, eine Zumutung, an eine Figur zu glauben, über die man mitsamt ihren Verehrern nur spotten konnte. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt. Was für ein Esel. Und noch ein größerer Esel, wer an einen solchen Gott glaubte. Das war das Denken der damaligen Welt, der Römer, der Griechen, letzten Endes auch der Juden, die eben die nur diese eine Brille aufhatten, wenn sie das Alte Testament lasen. Ist es heute viel anders geworden? Unsere Bekannte von damals, obwohl mit der ganzen christlichen Kultur aufgewachsen, kommt zum Ergebnis, das ist das Dümmste, was es nur gibt. Dass einer an meiner Stelle bestraft werden soll und ich dadurch frei ausgehen soll. Was wir heute Morgen in der ersten Stunde so deutlich vor Augen hatten. Einfach nur eine Eselei in den Augen des Denkens dieser Welt. Aber wir wollen uns jetzt noch ein paar Minuten fragen, was sind denn die Merkmale der göttlichen Weisheit, die Torheit vor der Welt ist? Die göttliche Weisheit schaut den Menschen als einen verlorenen Sünder an. Einen Sohn, der sein ganzes Erbe verprasst hat und der jetzt bei den Schweinen sitzt, wie wir es im Gleichnis vom verlorenen Sohn haben, und der nichts mehr hat, worauf er stolz sein kann, worauf er sich berufen kann. Die einzige Hoffnung, die er noch hat, ist, dass sein Vater ihn begnadigt und ihn aufnimmt. Die göttliche Weisheit stützt sich ganz auf Gott und seine Fähigkeiten. Durch Jesus Christus haben wir von Gott, und das ist ja der letzte Vers, oder es sind die zwei letzten Verse unseres Abschnitts gewesen, von ihm haben wir vier Dinge bekommen. Und die möchten wir jetzt kurz anschauen. Ich lese noch einmal den Vers. Aus ihm, aus Gott, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Weisheit, göttliche Quelle von Information. Wie wüsstest du, woher du kommst, dass ein Gott dich erschaffen hat, wenn die Bibel es nicht sagen würde? Wie wüsstest du, dass es nach dem Tod weitergeht und dass entweder das Gericht oder die ewige Seligkeit kommt, wenn die Bibel es dir nicht sagen würde? Woher wüsstest du, dass du ein Sünder bist und nicht, wie die Menschen versuchen, uns klarzumachen, das Gute in uns wohnt und wir nur dem Guten Freilauf geben müssen und wir den Kindern nur geben müssen, dass sie sich entdecken können und sich entfalten können und ihre Sexualität am besten schon mit 4, 5 Jahren entwickeln lassen sollen, nach ihren Wünschen, dann werden sie freie Menschen und es kommt nur Gutes aus ihnen. Ich habe eine Nachbarin, die hat eine sogenannte Wildwiese, 2000 Quadratmeter, und sie legt sehr Wert darauf, dass dort nichts gemacht wird. Da soll alles nur wachsen, wie die Natur es eben hergibt. Kraut und Rüben durcheinander. Ja, noch nicht mal Rüben, ne? Noch nicht mal Kraut. Und so ist es auch mit dem Menschen. Wenn du ihn einfach machen lässt, aus seiner Natur heraus, ihm nicht sagst, was gut und böse ist, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Aber das ist die Weisheit dieser Welt. Und das ist die Weisheit Gottes, die uns sagt, wie wir denken müssen. Und natürlich am Ende die Weisheit Gottes in Christus, dass wir von Gott diese Information bekommen haben, ich habe die Sünde gelöst, nicht so wie du das meinst, indem du immer besser wirst, sondern indem du in den Tod gegeben wirst und mit meinem Sohn auferstehst, der für deine Sünden gestorben ist und jetzt durch ihn neues Leben hast, einen Geist in dir und eine Weisheit, durch die du auf einen guten Weg kommst und am Ende in der Ewigkeit bei mir bist. Wir haben durch Christus, das habe ich schon angetönt, nicht nur richtige Informationen bekommen, und durch sein Wort, sondern Gerechtigkeit, Vergebung unserer Sünden. Wir sind gerecht vor Gott. Etwas, was die Weisheit dieser Welt mit allen Religionen niemals bewirken könnte. Alle Religionen fordern den Menschen auf, besser zu werden, damit er etwas hat, was er Gott vorweisen kann. Wir haben in Christus eine geschenkte Gerechtigkeit bekommen, die uns völlig gerecht macht vor Gott. Aber wir sind nicht nur von unserer Stellung her gerecht vor Gott, sondern er hat uns auch eine Kraft gegeben, um jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde sein zu müssen, sondern in einem Leben mit ihm, aus seiner Kraft, durch die Heiligung, ein Leben zu seinem Willen zu leben, ein Leben nach seinem Willen. Wir sind keine vollkommenen Heiligen, solange wir unterwegs sind. Aber wir sind im Wachstum. Wir sind in einem Wachstumsprozess begriffen. Und Gott sei Dank ist er so groß und so weit, dass du auch mit 120 Jahren dieses Wachstum noch nicht bis zu seiner Vollendung erreicht haben wirst. Also jeder darf ständig auf der Reise des Wachstums sein. Aber wir dürfen von Anfang an unserer Bekehrung merken, da ist eine Kraft in uns, die uns geschenkt ist, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Die Zeit fehlt uns, das zu vertiefen, aber ihr werdet das alle gut bejahen können. Und dann zum Ende Erlösung, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Hier ist nicht die vergangene Erlösung durch das Werk am Kreuz gemeint, sondern die zukünftige Erlösung. Das Wort Erlösung hat in der Bibel zwei Anwendungen. Zum einen, wenn es um unsere Erlösung von der Schuld geht, so wird es zum Beispiel angewandt in Römer 3, 24 oder Epheser 1, Vers 7. Wir sind erlöst von unserer Schuld, aber es gibt auch eine zukünftige Sicht auf die Erlösung. Und das lesen wir in Römer 8, Vers 23, die Erlösung unseres Leibes. Wenn der Herr wiederkommt und wir, wenn wir gestorben sind, auferstehen und einen neuen Leib bekommen oder entrückt werden und verwandelt werden. Die ganze Schöpfung seufzt, sagt der Römerbrief. Nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Heiligen Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Erwartend die Sohnschaft, das heißt die Erlösung unseres Leibes. Wenn wir endlich von diesem Leib, der müde wird, der krank wird, der Schmerzen erleidet, der sterben muss, wenn wir von diesem Leib erlöst werden. Das kann keine Weisheit dieser Welt, das kann kein Arzt, das kann niemand bewirken, dass wir in einem Nu einen Leib haben, mit dem wir passend gemacht sind, um im Himmel zu wohnen und vom Himmel aus mit Christus über diese Erde zu herrschen. Das ist die Weisheit von Gott. Das ist das, was wir von Gott bekommen haben. Zukünftige Vollendung allein durch ein Wirken Gottes. Die göttliche Weisheit stützt sich ganz auf Gott und seine Fähigkeiten. Fazit, es bleibt kein Ruhm für den Menschen. Alles ist uns von Gott geschenkt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Von Emil Dönges, einem bekannten Bruder aus der Brüderbewegung, der Mitte des 20. Jahrhunderts gestorben ist, 1953, glaube ich. Von ihm wird gesagt, dass er die Gewohnheit hatte, schon früh am Morgen aufzustehen, 5 Uhr, seine stille Zeit zu machen und dann bis zum Frühstück schon mal zu arbeiten an seinem Schreibtisch. Und er hatte 5 Kinder und 2 von seinen Töchtern hat er gesagt, dass sie am Morgen das Frühstück fertig machen sollen. Das war die Anordnung, die am Abend herausgegeben worden war. Und als er um 8:30 dann runterkam ins Esszimmer, da hatten die beiden verschlafen. Geschieht schon mal in den besten Familien, auch im letzten Jahrhundert. Ja. Und dann ist er etwas ungehalten geworden und hat seine beiden Töchter ermahnt und gesagt, wisst ihr nicht, dass ich schon seit 5 Uhr auf den Beinen bin und schon über 2 Stunden gearbeitet habe und ihr habt es noch nicht mal geschafft, 10 Minuten zu arbeiten, um das Frühstück vorzubereiten. Dann hat seine Tochter ihm gesagt, Papa, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und in seiner Autobiografie steht, dass er eigentlich darauf Wert legte, dass in seinem Haus nicht Bibelverse so oberflächlich zitiert wurden, um darüber zu lachen oder den anderen irgendwie zurechtzuweisen. Aber in dem Moment hat er sofort verstanden, sie hat recht. Und er schrieb, ich musste mich abwenden, dass sie mein Angesicht nicht sah und bin wieder in mein Studierzimmer gegangen, damit sie nicht sah, dass ein Lächeln über mein Angesicht huschte, weil sie genau das gesagt hatte, was er ihnen immer beibringen wollte. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir tun gut daran in unserer Gemeinde, uns nicht für unsere Fähigkeiten zu bewundern. Wir sollen dankbar sein, wenn einer begabt ist, für Musiker, für Redner, für alle, die arbeiten, für alle, die etwas tun in der Gemeinde. Da braucht es so viele Begabung, so viel Hingabe. Macht einander Komplimente und freut euch darüber. Aber wenn das das Einzige wäre, worüber wir staunen würden und der Herr Jesus aus dem Blickfeld verschwinden würde, dann wären wir auf einem schlechten Kurs. Und darum ist das so schön. Wir brauchen einander, uns nicht zu beeindrucken mit unseren Fähigkeiten, wie das in der Welt der Fall ist, sondern wir kommen alle zusammen als begnadigte Sünder und freuen uns, dass einer da ist, der uns geliebt hat bis in die Ewigkeit. Und wir sind alle nicht besser als der andere, weil wir alle Sünder waren. Wie es der Bruder so schön gesagt hat, heute Morgen, für mich hat Jesus nicht mehr Blut vergossen, weil ich in einer ungläubigen Familie aufgewachsen bin und von mehr Sünden mich trennen musste. Nein, wir sind alle reingewaschen durch das Blut. Und selbst die schlimmsten Sünder in Korinth, Paulus sagt ihnen, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Und da ist aller Ruhm zunichte gemacht. Wir haben nichts zu rühmen, weil wir nur begnadigte Sünder sind. Und das schafft eine schöne Stimmung in der Gemeinschaft. Wenn wir davon überzeugt sind und das in unserem Herzen Realität ist, dann gehen wir in Liebe miteinander um, in Gnade, in Barmherzigkeit und ja, blähen uns nicht auf, der eine gegen den anderen. Und genau das behandelt der Paulus dann durch den ganzen Korintherbrief. Er arbeitet an ihrem Denken, dass sie aufhören, nach weltlichen Mustern zu denken und in das Denken Christi hineinkommen. Diese Zeit, die fehlt uns jetzt. Fazit: Paulus zweifelte nicht an der Errettung der Korinther, aber er tat alles für ihre Veränderung zu einem Leben nach Gottes Willen. Einem Leben und Denken nach göttlicher statt weltlicher Weisheit. Das ist der Wettkampf für die unvergängliche Krone. Wir wollen noch beten und dann wird der Klaus noch zum Abschluss für die Gemeinde beten. Vater im Himmel, wie können wir dir danken, dass du gekommen bist in deinem Sohn und uns mit einem unbeschreiblichen Geschenk überschüttet hast. In ihm hast du uns gegeben, ihn hast du gemacht für uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, zur Erlösung. Nichts kommt von uns, alles fließt uns von dir durch deinen Sohn zu. Und wir schauen auf die Welt und wir sehen, wie sie sich abmühen, wie sie kämpfen, wie sie gefeiert werden, aber wie auch viele Menschen in Enttäuschung und Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit fallen. Durch Krieg, durch Misserfolg, durch Krankheit und durch so viel Elend. Und nichts kann ihnen helfen. Und doch, Herr Jesus, bist du in diese Welt gekommen als das Licht für jeden Menschen. Oh, bitte hilf uns, dass wir diesen Reichtum weitergeben, dass wir ihn teilen und dass andere Menschen noch hören von dieser wunderbaren göttlichen Weisheit, die liebt und gibt und beschenkt. Und beschenkt für die Ewigkeit in vollkommener Weise. Amen.